Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Abschnitt aus der Bibel kommt aus dem Kolosserbrief aus dem 4. Kapitel. Seid beharrlich im Gebet und wacht in ihm mit Danksagung. Betet zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue und wir das Geheimnis Christi sagen können, um dessen Willen ich auch in Fesseln bin, damit ich es offenbar mache, wie ich es sagen muss. Verhaltet euch weise gegenüber denen, die draußen sind, und kauft die Zeit aus. Eure Rede sei allezeit freundlich und mit Salz gewürzt, dass ihr wisst, wie ihr einem jeden antworten sollt. Lasst uns beten. Herr, unser Gott, wir bitten dich, dass du selber dafür sorgst, dass dein Wort bei uns ankommt. Amen. Und fahr nicht zu schnell. Nein, Mama. Und schreib uns auch mal. Ja, Papa. Und denk dran, dass du viel Schlaf brauchst. Ja, Mama. Wer kennt sie nicht? Solche Szenen, wo ein leicht genervter junger Mensch die elterlichen Ermahnungen über sich ergehen lässt. Manchmal komme ich mir am Ende der Apostelbriefe genauso vor. Leicht genervt lasse ich die Reihe der guten Mahnungen über mich ergehen. Klar, der Apostel meint es gut mit uns, wie die Eltern in der kleinen Einstiegsszene. Aber muss das wirklich immer sein? Der Sohn oder die Tochter mag das zwar ein bisschen schwierig finden mit den elterlichen Mahnungen, aber sie oder er versteht es doch richtig. Die Eltern sagen ja eigentlich, du liegst mir am Herzen. So gerne würde ich alles für dich tun. Bleib mit mir verbunden. Und schließlich haben sie ja auch recht mit viel, was sie da sagen. Wenn wir das auf den Apostel und seine Gemeinde übertragen, dann werden die Mahnungen am Briefende, die immer kommen, verständlicher. Der Briefschreiber zählt nicht einfach gute Ratschläge auf, sondern er will eben sagen, ihr liegt mir am Herzen. So gern würde ich alles für euch tun. Bleibt mit mir verbunden. Und außerdem hat er ja auch noch recht mit seinen Mahnungen. Vor allem, weil für die damaligen Christen vielfach galt, dass sie im Glauben ja wirklich auch noch jung und unerfahren waren und viele Hinweise zur Orientierung auch brauchten. Schließlich hatten diejenigen unter ihnen, die vorher Heiden waren, früher einen völlig anderen Lebensstil. Und bei jeder Gelegenheit stellte sich für sie die Frage, wie macht man das denn jetzt als Christ? Wir sind allerdings in einer völlig anderen Situation. Die meisten von uns schauen zurück auf Generationen von christlichen Vorfahren. Viele Beispiele christlichen gelebten Glaubens haben wir vor Augen. Viele von uns kennen das gar nicht anders. Im christlichen Glauben sind wir erzogen, aufgewachsen und vieles am Alltag eines Christen ist uns total vertraut. Was machen wir nun also mit den Mahnungen, die wir da eben gehört haben? Wendet euch möglichst nicht genervt ab, sondern hört mit den Ohren der Liebe. So wie elterliche Ermahnungen, die doch eigentlich gar nicht nötig wären, aber alles Gute für euch wollen. Zuerst vom Beten. Bleibt dran am Beten. Haltet Wache im Gebet, drückt euren Dank dabei aus. Wir bleiben in Kontakt. So oder ähnlich schreiben wir am Ende eines Briefes, wenn wir denn noch Briefe schreiben. Paulus möchte gern, dass seine Gemeinden einen anderen Kontakt halten, nämlich den, den er hergestellt hat, den Kontakt mit Gott. Für Christen eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Aber trotzdem, bleibt dran. Nehmt diese Erinnerung freundlich auf, denn der Apostel hat ja recht. Unser Gott steht mit uns in Verbindung. Er hat ein offenes Ohr für unsere Sorgen und für alles, was uns beschäftigt. Und er freut sich, wenn wir ihm mit Danken etwas Gutes sagen für all das Gute, das er uns tut. Er freut sich, wenn er merkt, dass wir es merken. Bleibt dran und vergesst Gott nicht. Es passiert uns so leicht, dass wir mit dem Menschen, der uns ganz nahe ist, nicht mehr reden, weil ja alles selbstverständlich scheint. Doch für eine lebendige Beziehung ist das nötig, dass wir miteinander reden. Es ist das Ende für eine lebendige Beziehung, wenn es heißt, wir hatten uns nichts mehr zu sagen. Für eine lebendige Beziehung ist das nötig, dass wir miteinander reden. Genauso ist das auch mit Gott. Da wird es gut sein, sich mal wieder bewusst Zeit zu nehmen für den Kontakt, Zeit für den Gottesdienst, wo wir Gott reden hören und gemeinsam zu ihm reden. Und Zeit natürlich auch für das persönliche Gebet. Was aber ist gemeint, wenn wir Wache halten oder wachsam sein sollen im Gebet? Dass man auch nachts beten soll, dieses buchstäbliche Verständnis wohl eher nicht. Vielmehr geht es darum, von dem Tag, von der Stunde Gottes nicht unvorbereitet getroffen zu werden. Im Gebet also bleiben wir wach für das Wirken Gottes und für seine Zeit. Es verschiebt sich der Maßstab weg von den Dringlichkeiten, die überall auf uns einstürmen. Davon weg hin zu dem Weg und dem Willen Gottes. Da zählen die Menschen um mich herum mehr als das Durchziehen eines Programms. Da bekommt eine wichtige Anschaffung wieder ihren Platz unter den Dingen, die nicht mein Leben ausmachen. Da braucht auch der eigene Tod nicht aus dem Blickfeld gedrängt zu werden. Denn meine Zeit steht ja in seinen Händen. Seid wachsam im Gebet. Das bedeutet das Geschenk einer neuen Perspektive, einer neuen Blickrichtung auf mein Leben. Es geht nicht um fromme Rekorde im Dauerbeten. Eine gute Mahnung also und nicht die Daumenschraube frommen Wohlverhaltens. Seid wachsam im Gebet, blickt auf Gottes Möglichkeiten. Die Mahnung wäre aber nicht komplett ohne den Aufruf zum Dank. Beten ist nicht immer nur Bitten und Flehen, sondern es gehören auch die Besinnung auf die vielen guten Gaben dazu, die Gott uns schenkt. Anfang und Ende dieser Gaben ist das Evangelium selbst. Gerade in der Osterzeit, da haben wir es voll Freude besungen und Gott gedankt, der Herr ist auferstanden. Er hat uns Hölle, Tod und Teufel besiegt. Seid also beharrlich im Gebet und wacht in ihm mit Danksagung. Das ist ja das Thema des Sonntags Rogate, das Gebet. Und so ist es kein Wunder, wenn es jetzt noch weiter um das Beten geht. Noch mehr Mahnungen? Ja, der Briefschreiber wird nicht müde. Eben wie eine Mutter beim Abschied. Nun allerdings ist das eine persönliche Bitte des Apostels. Betet für mich, dass sich eine Tür auftut und ich das Evangelium verkünden kann, wie es mein Auftrag ist. Dass sich für Paulus eine Tür auftun soll, das ist erstmal tatsächlich ganz wörtlich gemeint, eine Gefängnistür, die Tür des Gefängnisses, in dem er sitzt. Dafür sollen sie beten, dass er freikommt. Aber dabei geht es nicht um seine Freiheit an sich, sondern um seinen Auftrag. Er will das Evangelium verkündigen. Die Tür soll sich öffnen, damit er wieder predigen kann. Und so können wir das Bild von der sich öffnenden Tür auch in einem weiteren Sinne verstehen. Nur da, wo Gott selbst Türen öffnet, kann das Evangelium seinen Lauf nehmen. Das wäre dann eine Bitte, die wir uns auch genauso zu eigen machen können. Gott öffne Türen für das Evangelium in aller Welt und auch in unserer Nachbarschaft. Gott selbst öffnet Türen. Manchmal würden wir gerne Türen einrennen, wollen ein Gemeindewachstumskonzept durchsetzen oder einfach nur die anderen davon überzeugen, dass wir Recht haben. Recht mit unserem Glauben. Aber eine Tür, die wir mit dem Brecheisen öffnen wollen, die wird hinterher nur noch besser abgesichert. Auch Gott selbst schlägt Türen nicht einfach ein. Er klopft an und wirbt um die Menschen. Betet, dass sich Türen auftun für das Evangelium. Eine gute Mahnung ist das, denn so viele Menschen schließen sich ein und bleiben allein mit ihrer Einsamkeit und Verzweiflung. Wie schön, wenn Türen sich öffnen, wie schön, wenn Botschafter der Menschenfreundlichkeit Gottes eingelassen werden. War das nun das Ende der Ermahnung? Natürlich nicht. Obwohl wir zugeben müssen, dass die Mahnungen am Ende des Kolosserbriefes noch relativ kurz sind. Nach dem Gebet geht es jetzt noch um ein weiteres Thema, nämlich um das Verhalten zu den Leuten der Stadt und der Nachbarschaft, die nicht zur Gemeinde gehören. Wie soll man sich, das war damals die Frage, in einer eher feindlichen Umwelt verhalten? Zurückgezogen oder vertrauensselig? Mit kluger Zurückhaltung oder werbendem Eifer? Der Apostel rät zu Weisheit und Freundlichkeit. Und dazu auf Fragen hin, zur Auskunft über den Glauben bereit zu sein. Weisheit, das heißt angepasst an die Situation. Nicht übereifrig, sondern mit Augenmaß. Wieder also Mahnungen, die sich eigentlich von selbst verstehen. Und wieder etwas, das sich auch für uns zu bedenken lohnt. Denn schließlich leben wir in einer Welt, wo das Christentum und die Kirche immer mehr an den Rand der Gesellschaft rutschen. Und es ist sehr wohl auch bei uns wieder an der Tagesordnung, dass wir uns Gedanken darüber machen, wie wir im Blick auf den Glauben unserer Umwelt begegnen. Das Salz in der Suppe unserer Rede aber wird wohl nicht die hohe Überredungskunst sein oder die Schlagfertigkeit, sondern wenn etwas von uns wirkt, dann wirken Ehrlichkeit und Überzeugung, eigene Überzeugung. Nur so können wir ins Gespräch kommen. Letztlich sind das auch wieder Wirkungen Gottes. Und so blicken wir jetzt schon vorauf aufs nächste Fest, auf Pfingsten und die Bitte um den Heiligen Geist. Das ist dann schon Stoff für die nächste Predigt. Wichtig scheint mir, dass am Anfang die Mahnung zum Gebet um offene Türen für das Evangelium steht. Zugleich aber auch, dass dieser Mahnung konkrete, ganz konkrete Überlegungen folgen, wie wir denn praktisch den Menschen um uns herum begegnen sollen. Das eine geht nicht ohne das andere, das Gebet nicht ohne die Tat, die Tat im Glauben nicht ohne das Gebet. Womit wir wieder ganz am Anfang unseres Predigtwortes sind. Seid beharrlich im Gebet. Für die meisten von uns bestimmt auch eine gute Mahnung. Denn man neigt doch schnell dazu, alles Mögliche zu tun und das Gebet auch mal zu vernachlässigen. Seid beharrlich, anhaltend im Gebet. Denn nur so könnt ihr im Glauben das tun, was zu tun ist. Gott sei Dank also, dass wir uns an ihn wenden und uns auf ihn verlassen können durch Jesus Christus. Amen. Und der Friede Gottes, der eben viel höher ist als unsere Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus.